Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Heute werden wir uns über ein Thema unterhalten, das derzeit durch regulatorische Veränderungen in vielen Instituten ein großes Thema ist. Es geht nämlich um Compliance. Und hierfür haben wir uns einen Gast eingeladen, der in den vergangenen Jahren Compliance neu aufgebaut hat und dabei Compliance nicht nur als regulatorische Pflicht gesehen hat, sondern insbesondere als strategische Gestaltungsaufgabe wahrgenommen hat. Mein Name ist Saskia Hohe. Ich bin Partnerin beim ZDB mit dem Schwerpunkt auf dem Non-Financial Risk Management und freue mich heute sehr, dass René Hofer bei uns zu Gast im Podcast ist. René ist CRO und CCO und so Branch Director Germany bei Holvi. Holvi selbst ist ein finnisches Zahlungsinstitut für Selbstständige und KMUs mit inzwischen europäischer Lizenz und einer starken Deutschlandpräsenz. Mit ihm möchte ich heute einen realistischen und praxisnahen Einblick geben, wie Compliance in einem wachstumsorientierten Fintech aufgebaut wird. Lieber René, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Saskia. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
René, magst du vielleicht noch mal ein paar Worte mehr zu deinem bisherigen Werdegang erzählen, bevor wir einsteigen in das Thema?
Absolut. Ich habe die letzten 10 Jahre, bisschen länger als 10 Jahre in der Banking- und Fintech-Welt verbracht. Habe ursprünglich 2015 bei N26 oder damals noch Number 26 angefangen. Das war in den ganz frühen Zeiten noch sehr kleines Team und hat einen sehr starken Fokus auf operative Funktionen, von Kundenservice bis Backoffice-Prozesse ging es da ebenfalls sehr viel um Aufbau, später dann etwas mehr um Expansion in andere Märkte, bis ich dann 2019 zu Holvi gewechselt bin. Das war direkt zu dem Zeitpunkt, als Holvi sich entschieden hat, eine Niederlassung in Deutschland zu eröffnen, hier in Berlin. Da lebe ich auch. Und bin quasi zur Eröffnung und zum Start dieser Niederlassung dazu gestoßen, um primär die ganze Lokalisierung der Dienstleistungen und der Compliance-Thematiken zu übernehmen.
Sehr gut. Wenn wir über Compliance sprechen, dann denke ich ja auch immer erstmal und unsere Kunden vermutlich auch erstmal an große Regelwerke, an viele Kontrollen, an umfassende, umfangreiche Dokumentation, also wirklich etablierte Strukturen, die eben ja auch in den großen Organisationen auch vorhanden sind. Spannend wird es ja dann an der Stelle, wo genau diese Strukturen nicht so selbstständig vorhanden sind, also eben in Startups, in Fintechs generell. Das heißt, dort treffen ja insbesondere so zwei Logiken aufeinander, die nicht immer zusammenpassen. Das eine Geschwindigkeit versus Regulierung, Produktinnovation versus die Kundenanforderungen zu erfüllen und natürlich Pragmatismus versus Einhaltung der strikten Governance-Vorgaben. Und das ist ja auch eines unserer Themen heute, dass wir mal darüber sprechen, wie kann man denn Compliance in so einem Umfeld aufbauen, was sich wirklich permanent verändert und dass eben dann Compliance nicht als Geschäftsverhinderer wahrgenommen wird. René, wenn wir vielleicht mal mit einem Realitätscheck starten, wenn man so von außen auf Compliance blickt, sehe ich immer das Bild, was ich gerade so beschrieben habe. Wie sah denn die Ausgangslage bei euch aus, als du 2019 gestartet bist?
Also ich muss sagen, ich bin glücklicherweise zu einem kleinen, aber feinen bestehenden Team gestoßen. Das heißt, die finnische Seite des Geschäfts bestand ja zu dem Zeitpunkt bereits seit wenigen Jahren. Bedeutet natürlich, dass es auch schon einige der absoluten Grundlagen gab. Wir kommen jetzt speziell aus dem Payments-Bereich. Alle Themen in Richtung Betrugsprävention, Transaktionsmonitoring und so weiter, da gab es schon wirklich super Fundament. Und eben besagtes kleines Team, ich meine, es waren zu dem Zeitpunkt 3 oder 4 Leute, haben das Ganze auch schon wirklich, wirklich gut am Laufen gehalten. Das heißt, ich konnte mich da erstmal ganz gut zurechtfinden und verstehen, was gibt es überhaupt schon, um dann die Kernaufgabe anzugehen, was ist denn in Deutschland eigentlich anders und was muss hier eigentlich verändert werden. Natürlich kam insbesondere die Komponente noch hinzu, dass wir über diesen Wandel weg von wir arbeiten mit einem Regulator, unserem Heimregulator in Finnland, hin zu wir müssen im Grunde genommen mehrere regulatorische Kulturen moderieren und müssen da irgendwo den gemeinsamen Nenner finden.
Wie habt ihr denn gerade basierend auf den 2 unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen dann die Roadmap definiert oder die Leitplanken für die Compliance definiert, um dann auch wirklich beide Sichten, beide Anforderungen auch zu erfüllen?
Da gab es bei mir auf alle Fälle 2 Anläufe, um das Ganze zu machen. Im ersten Anlauf muss ich sagen, bin ich so ein bisschen heroisch rangegangen und hatte so das perfekte Framework im Kopf, so ein bisschen Compliance als Selbstzweck fast schon, wenn man so will. Hab mir riesige Roadmaps geschrieben, von orientiert an den einschlägigen Frameworks und Standards, und überlegt, okay, wir brauchen ja ein revisionssicheres, goldenes Modell. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass das durchaus unrealistisch ist, das umzusetzen, und vielleicht auch in der Form gar nicht nötig ist, was mich dann schnell zu dem neuen Ansatz gebracht hat, erstmal mich wirklich konkret mit unserem eigenen Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Was bieten wir denn überhaupt an? Wem bieten wir das Ganze an? Und daraus ergeben sich dann natürlich am Ende auch die Risiken, auf denen du sitzt. Bedeutet, die Roadmap war im Grunde konkret von den Risiken definiert, und ich habe mich zuerst auf das größte Risiko gestürzt und überlegt, wo brauchst Kontrollen, wo brauchst Regeln, wo brauchst Trainings, und das dann nach und nach abgearbeitet.
Gibt es denn, du hast gerade auch gesagt, so schön goldenes Modell, so ein bisschen den Goldstandard, wo ja eh die meisten Banken davon wegrücken und zu sagen, wir wollen ein gewisses Ambitionsniveau, was nicht Goldstandard ist, aber natürlich auch nicht die Mindestsprunghöhe ist. Gab es denn da irgendwelche regulatorischen Anforderungen, die bei euch jetzt so die herausforderndsten in dieser frühen Phase waren, wo ihr gesagt habt, oh, das sind die größten Bausteine, oder da müssen wir doch vielleicht noch ein bisschen mehr machen in Richtung Goldstandard? Was waren da so aus deiner Sicht die größten?
Ich denke, es gab gar nicht unbedingt diese eine Anforderung, die uns die größten Kopfschmerzen bereitet hat, sondern eher die Menge an Anforderungen. Wir waren und sind auch heute noch ein relativ überschaubares Team. Wir sind 150 Leute insgesamt und sitzen aber natürlich auf den gleichen Anforderungen wie Institute, die 10-mal größer sind. Insofern würde ich fast sagen, die große Herausforderung ist im Grunde, denselben Katalog in deutlich kleinerer Stärke zu moderieren und zu managen und so diese Balance zu finden zwischen zu viel und ausreichend, und das dann über mehrere Märkte hinweg. Ja, wenn ich zurückdenke, und wahrscheinlich auch noch heute, ist das eigentlich die größte Herausforderung. Wenn du 3-4 Personen im Compliance-Team hast, die jetzt speziell für diese Thematiken zuständig sind, dann bist du einfach begrenzt in dem, was du leisten kannst in einer Woche.
Absolut. Das ist ja auch einer so der Zielkonflikte, so die Priorisierung, zu wenige Ressourcen versus strategische Positionierung der Compliance, aber eben auch Erfüllung der Anforderungen. Wie seid ihr da umgegangen? Wie habt ihr die Priorisierung gesetzt?
Also ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir haben uns insbesondere am Risiko entlang gehangelt, also wirklich überlegt, was steckt denn hinter unseren Produkten? Und da, um das mal so ein bisschen griffiger zu machen, in unserem Fall ging es natürlich sehr stark um grenzüberschreitende Dienstleistungen, grenzüberschreitender Zahlungsverkehr, heute auch im Fremdwährungsbereich. Das bringt natürlich nochmal ganz andere Themen mit als jetzt lokale Anlageprodukte. Dann kam bei uns der Umstand hinzu, dass wir als finnisches Institut natürlich, wenn wir über geopolitische Risiken nachdenken, nochmal einen anderen Einfluss haben als jetzt vielleicht in Deutschland. Wir haben die geteilte Russland-Grenze, was ja bekanntlich in der Sanktionsthematik durchaus Relevanz hat. Und so haben wir im Grunde jedes einzelne Produkt für sich bewertet und entschieden, okay, welche Art von Regeln brauchen wir hier? Was müssen unsere Teams eigentlich verstehen? Was muss der Produktmanager verstehen? Worauf kommt es im Kunden-Onboarding an? Und ja, so haben wir im Endeffekt natürlich mit dem primären Fokus auf Anforderungen erfüllen, aber nicht um diese Checkbox-Exercise zu machen, sondern wirklich um pragmatisch an der Realität orientiert Risiken zu minimieren, die uns ansonsten früher oder später auf die Füße fallen würden.
Gab es denn auch Themen, die ihr anfangs unterschätzt habt, also so ein bisschen Anfängerfehler? Ich meine, du hast gerade gesagt, ihr seid von den Risiken der Produkte ausgegangen. Gab es aber noch so andere Anforderungen, wo ihr gesagt habt, das ist in eurem Ansatz dann erstmal eine Kategorie, eine Ebene nach unten gerutscht?
Ich habe auf alle Fälle den internen Ansatz unterschätzt. Ich habe unterschätzt, welche Auswirkungen Compliance, Policies, Trainings auf ein kleines Unternehmen haben können und wie schnell das Unternehmen müde werden kann und überfordert werden kann, wenn du im Grunde Tag für Tag mit neuen Katalogen um die Ecke kommst und zu jedem Thema zweimal Nein sagst. Das ist enorm schwierig auch für den Rest des Unternehmens, das zu managen, nicht nur für die Person, die sich das Ganze ausdenkt. Und ich habe auf alle Fälle den Umstand unterschätzt, was die interne Wahrnehmung angeht und wie enorm der Einfluss dann auf die Effektivität der Compliance-Arbeit wirklich ist. Du hast eingangs schon kurz erwähnt, so diesen Punkt, wie kann Compliance eigentlich zum Enabler werden und nicht als Blockade wahrgenommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, in den frühen Tagen wird es in jedem Fall erstmal als Blockade wahrgenommen. Und durch diesen Prozess muss man auch gehen, um sich das dann gemeinsam zu erarbeiten und das gemeinsame Verständnis herzustellen.
Das ist ja auch ein Punkt, den wir in der Praxis bei vielen Banken bis heute sehen. Gar nicht mehr nur in der Anfangsphase, sondern dass immer wieder Compliance, Bremsklotz, Geschäftsverhinderer auch so genannt wird. Kannst du so ein paar konkrete Tipps geben, die ihr anfangs gemacht habt oder auch, weil ich bin davon überzeugt, das ist ja auch ein kulturelles Thema. Das heißt, da hilft immer nur der stete Tropfen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen aus deiner Erfahrung, die so am besten geholfen hat, dass Compliance stetig dieses Bild hat, dass es eben ein Partner ist, ein Enabler ist und eben kein Geschäftsverhinderer?
Was ich auf alle Fälle immer versucht habe und auch relativ früh zu Beginn versucht habe, ist, diesen Elfenbeinturm zu vermeiden. Ich glaube, man kennt das ja doch aus einigen Unternehmen und Instituten, diese Wahrnehmung, Compliance sitzt da im Turm, richtet über andere, richtet über die Produkte und ist im Grunde genommen unantastbar. Das war ein Umstand, den ich versucht habe, so schnell wie möglich aufzulösen, so ein bisschen nach dem Motto Open Door Policy. Wenn du Fragen hast, wenn dir irgendwas nicht klar ist, dann komm zu mir. Und das in Kombination damit, dass ich selbst auch einfach aktiv das Gespräch gesucht habe mit den anderen Teams. Weil ich glaube, man darf bei der ganzen Komplexität und Thematik auch nicht vergessen, dass so sehr wie vielleicht anderen das Verständnis für Compliance fehlt, bin ich ja auch kein Softwareentwickler. Ich kann dir auch nicht sagen, was diese Codezeile genau tut und bedeutet für unser Produkt. Insofern können wir uns da ja gut auf Augenhöhe treffen. Und ich kann von dem Entwicklerteam lernen und andersrum kann das Team von mir über Compliance lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, dass du intern das Gefühl vermittelst, du bist hier für deine bestimmte Expertise und da geht es viel um rechtliche Anforderungen, da geht es viel um Sicherheit und Patzer haben vielleicht größeren Einfluss. Aber am Ende des Tages sind wir in dem gleichen Konstrukt. Du kannst was gut, erzähl mir davon, ich kann was gut und ich erzähl dir im Gegenzug davon.
Sehr gut, ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik dahinter, gegenseitiges Verständnis für die verschiedenen Rollen schaffen. Ne? Das ist sozusagen, du musst auch mal ein bisschen IT verstehen aus deiner Perspektive. Ne? Und natürlich müssen die auch wissen, warum ist denn Compliance wichtig? Das heißt, dieses gegenseitige Verständnis war einer der wesentlichen Punkte. Gibt es noch Maßnahmen, die ihr heute aktiv umsetzt? Oder hat sich die Kultur, dieses Verständnis Compliance als Enabler bei euch so etabliert, dass es gar keine laufenden Maßnahmen mehr braucht?
Also ich glaube, wer entscheidet, dass es keine laufenden Maßnahmen mehr braucht, der übersieht irgendwas. Ich glaube, diesen Umstand sollte es nirgends geben. Das Thema ist nie erledigt. Kultur ist nie fertig. Insofern, ich möchte sagen, wir sind heute auf einer wirklich guten Grundlage und wir haben ein sehr gutes gemeinsames Verständnis. Natürlich kommen wir immer wieder in Situationen, in denen das Verständnis dann auch mal etwas kollidiert oder zu Frustration führt, weil so sehr ich enablen möchte, gibt es natürlich dennoch Themen, bei denen ich irgendwo dann das Mandat durchsetzen muss und auch mal Nein sagen muss. Aber was wir an laufenden Maßnahmen im Grunde immer versuchen aufrechtzuerhalten, ist dieser dauernde Austausch, also das offene Gespräch, gemeinsame Termine, gemeinsame Gespräche und uns möglichst gegenseitig und vor allen Dingen frühzeitig involvieren. Also wenn es die neue Produktidee gibt, dann freue ich mich sehr, da in den ersten Wochen von zu erfahren und nicht dann, wenn das Produkt schon gebaut ist. Und das wissen meine Kolleginnen und Kollegen, und andersrum versuche ich natürlich auch frühzeitig ein Signal zu geben, wenn da eine große Welle auf uns zukommt. Ich meine, wir sind gerade zur aktuellen Zeit, sei es AMLA und AMLR oder FIDA, PSD3, das ist ein ganz schöner regulatorischer Umschwung. Da versuche ich eigentlich die Teams so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten, damit uns das Ganze nicht dann zu spät erwischt.
Vielleicht noch so eine Frage in die persönliche Richtung. Was war für dich persönlich so der größte kulturelle Unterschied zwischen so Startup-Mindset und dieser regulatorischen Logik, die ja Compliance mit sich bringt?
Ich glaube, die Ambition ist ein Umstand, das kollidiert ständig mit der regulatorischen Welt. Was mich regelmäßig frustriert hat und auch heute wirklich noch frustriert, ist der Umstand, dass wir ja häufig mit Regulationen zu tun haben, die einige Jahre alt sind, wenn sie überhaupt in den 2000ern mal aktualisiert wurden. Und das funktioniert natürlich nur super schwierig mit Produkten, die du mit den heutigen technologischen Möglichkeiten baust. Und das ist dieses ständige Spannungsfeld, dass du im Grunde versuchen musst, mobile Apps in rechtliche Gegebenheiten von 1984 reinbringst, und du interpretierst dich da und legst aus, und du gehst eigentlich immer mit unbeantworteten Fragen raus.
Wie seid ihr da konkret umgegangen, genau mit diesen Spannungen, die du auch angesprochen hast? Also einmal natürlich die Spannung regulatorisch versus Startup und schnell am Markt sein, agilen, also das Thema Geschwindigkeit, aber natürlich auch das Thema enormer Wachstum versus Compliance. Was waren da so eure Herausforderungen vielleicht oder eben auch Lösungsansätze, die ihr da dann bewusst gewählt habt oder entsprechend Priorisierung vielleicht auch gesetzt hat an den einen oder anderen Punkt? Kannst du uns hier nochmal ein paar Einblicke geben?
Die große Herausforderung, und ich glaube, da muss man ganz ehrlich mit sich selbst sein und in den Spiegel schauen, niemand ist jemals 100% compliant. Es gibt überall Aspekte, die ausbaufähig sind, in denen nochmal nachgeschraubt werden muss. Und je mehr wir im Startup unterwegs sind, desto mehr gibt es wahrscheinlich diese Punkte, an denen nachgeschraubt werden muss. Ich bin und war auch schon immer relativ frühzeitig ein großer Freund davon, den offenen Austausch mit den Regulatoren zu suchen. Weil am Ende des Tages haben wir das gleiche Ziel, auch wenn wir uns manchmal über den Weg dorthin streiten müssen. Aber das Ziel ist, dass wir im Grunde für einen stabilen und sicheren Finanzmarkt sorgen wollen, und alle spielen da ihre eigene Rolle. Und was mir persönlich immer sehr geholfen hat, ist im Grunde mit diesen Herausforderungen offen umzugehen und mir regulatorische Unterstützung zu suchen. Je offener du dort aufschlägst und darüber sprichst, was dich wirklich beschäftigt und im Grunde signalisierst, dir ist es wichtig, das Richtige zu tun, desto offener wird die Antwort auch aussehen. Und das hat uns auf alle Fälle und mir auch persönlich über die Jahre immer signifikant geholfen zu verstehen, wo muss ich jetzt gerade wirklich meine Hände raufpacken und was ist eine Thematik. Da sind wir uns mit Regulatoren einig. Das ist erstmal okay, so wie es ist. Da kann nicht arg viel schief gehen. Und das würde ich auch wirklich jedem, gerade jüngeren Fintech, empfehlen. Versucht nicht zu verstecken. Das funktioniert ohnehin nicht. Und wenn es dann später doch ans Licht kommt, dann sind die Konsequenzen umso dramatischer. Also geh offen mit deinen Herausforderungen und Problemen um. Und du wirst dich wundern, wie offen und freundlich auch ein Regulator sein kann.
Sehr schön. Das sind ja sehr gute Tipps. Du hast auch gerade schon angesprochen, neu regulieren, FIDA, PSD3, AMLA natürlich. Wie bereitet ihr euch als europäisches lizenziertes Zahlungsinstitut operativ jetzt auf diese nächste Regulierungswelle denn vor?
Unsere grundlegenden Vorbereitungen dazu haben schon relativ früh angefangen. In der Regel fangen wir so mit den ersten Prüfungen schon an, wenn es noch noch weit um erste Vorlagen geht, einfach um zu versuchen, frühzeitig zu verstehen, was potenziell die Lücken zu unserem existierenden Setup sind. Und dann bleibt am Ende nichts anderes übrig, als laufend neu zu bewerten. Wenn wir auf PSD3 oder FIDA schauen, da ist jeweils die Zukunft noch etwas ungewiss, an manchen Stellen mehr als an anderen. Und man kann nur versuchen, nah am Fortschritt zu bleiben. Es gibt gerade auch von der AMLA, was ich super finde, öffentliche Konsultationen, an denen Institute gerne teilnehmen können. Und es ist auf alle Fälle sinnvoll, diese Chance zu nutzen. Wie viel Einfluss das jetzt auf das finale Ergebnis hat, sei mal dahingestellt. Aber in jedem Fall hilft es dir frühzeitig zu verstehen, wie denkt diese AMLA denn? Wo will die denn hin? Und was sind die Prioritäten dort? Und das wiederum hilft massiv dabei zu übersetzen, okay, wo müssen wir jetzt eigentlich anfangen? Und was haben wir schon? Und was fehlt noch? Und was sind die Prioritäten, die als erstes angegangen werden müssen? Aber auch da, also das Ganze ist im Grunde genommen bis zum Tag, an dem es dann wirklich effektiv und beaufsichtigt wird, wird es ein dauerhaftes, ich sag mal, Projekt bleiben. Und wir müssen da eigentlich monatlich verstehen, gab es hier nochmal einen Richtungswechsel, haben wir irgendwas verpasst.
Du hast uns jetzt sehr schöne Einblicke gegeben in die Punkte, wie ihr vorgegangen seid beim Compliance-Aufbau, Herausforderungen, auch Compliance als Enabler. Ich würde gerne nochmal auf so deine wichtigsten Learnings schauen. Wenn du jetzt heute nochmal bei Null anfangen könntest, was würdest du beim Wiederaufbau von Compliance genauso machen? Und dann noch die spannende Seite, was würdest du jetzt denn ganz anders machen, als du es in der Vergangenheit gemacht hast?
Ich fange gerne mal mit den Punkten an, die ich anders machen würde. Die sind mir ein bisschen präsenter. Was ich auf alle Fälle anders machen würde, das hatte ich eingangs schon kurz erwähnt, weg von dem Gedanken, das perfekte Papierkonstrukt zu bauen. Das tut in der Realität nichts. Du brauchst kein Framework, das bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank läuft, wenn das überhaupt nicht dein Geschäftsmodell und deine Organisationsstruktur ist. Das mag alles super auf dem Papier aussehen und du kannst Ordner damit füllen, aber das bringt dich als Unternehmen einfach nicht weiter. Punkt Nummer zwei, den ich auf alle Fälle in der Form nicht mehr machen würde, ist, mich zu spät mit den Details des eigenen Geschäftsmodells auseinanderzusetzen. Im Grunde sollte das der allererste Schritt sein, bevor du irgendein Dokument aufsetzt. Verstehe, wo willst du als Unternehmen hin? Was sind deine Ziele in den nächsten 2, 3, 5 Jahren? Verstehe auch die Motivation des Aufsichtsrats, des Vorstands. Verstehe, welche Kompetenzen gibt es dort? Welchen Rat kannst du dir da im Zweifel holen? Und was musst du eigentlich als Compliance erfüllen, als, ich nenne es jetzt mal irgendwo auch Werkzeug und Tool des Aufsichtsrats. Welchen Informationsfluss musst du sicherstellen? Und all das, damit du erstmal überhaupt dein Spielfeld abstecken kannst, noch bevor du anfängst, mit irgendwelchen Inhalten um die Ecke zu kommen. Was ich auf alle Fälle jederzeit wieder tun würde, ist, lern die Leute um dich herum kennen im Detail. Verstehe, was die Leute tun. Verstehe, wo die Leute herkommen, wie vertraut sind sie mit dem regulierten Bereich. Gerade in meiner Szene, Leute kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, haben davor vielleicht was ganz anderes gemacht. Und für sie ist es neu, in einem regulierten Umfeld zu arbeiten. Sei da früh am Ball und sei nahbar und pfleg den persönlichen Kontakt. Damit du eben erst gar nicht in diese Spirale reinkommst, dass du der böse Blocker bist, der eigentlich allen den Spaß verdirbt, sondern dass Leute verstehen, warum bist du eigentlich hier und dass eigentlich deine Motivation ist, den Teams den Rücken frei zu halten.
Du hast gerade so schön gesagt, für die großen Banken umfangreiche Papiere, die vielleicht für diese Geschäftsmodelle dienen. Wenn jetzt wir mal so in Richtung große Banken schauen, was können denn große Banken im Hinblick auf die Compliance-Architektur von einem Zahlungsinstitut lernen? Und was vielleicht auch von der Art und Weise, wie ein Fintech daran geht. Was wären da nochmal so Tipps, wenn wir jetzt wirklich so die Gegenperspektive einnehmen eines CROs, CCOs, einer Großbank?
Versuche neu zu denken. Das ist jetzt natürlich erstmal eine schwierige Empfehlung an eine Großbank, die seit vielen Jahren etabliert ist und irgendwo einfach dieses Running System verfolgt und zu Stück weit sicherlich auch zu Recht darauf beharrt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bei einzelnen Lösungen, wie implementieren wir unser Monitoring, wie gehen wir mit Bewertungen um, wie setzen wir Kontrollen auf, überlegen, was soll diese Kontrolle wirklich tun und sie vielleicht ein bisschen neu denken, das Design etwas neu denken, um Stück für Stück so ein bisschen ins Jahr 2026 zu kommen. Ich glaube, das wäre durchaus empfehlenswert, weil ich glaube, und soweit ich das von außen beurteilen kann, dass das durchaus häufig auch zu Trägheit führt, wenn man das nicht tut. Und Prozesse, die bei den Fintechs innerhalb von 1-2 Monaten abgehandelt werden, dauern dort dann vielleicht eher 1-2 Jahre. Und da gibt es, glaube ich, viele Kosten und viel Zeit, die man eigentlich sparen könnte, weil die Fintechs zeigen ja, dass man deutlich kleiner, deutlich schneller das Gleiche erreichen kann.
Absolut. Das ist auch etwas, was ich wirklich in meinem Berateralltag sehe. Sehr viele formalistische Rahmenwerke mit sehr vielen Seiten, die jedes Partikularproblem entsprechend ausdefinieren. Aber eben der Blick für das große Ganze, und ich glaube, da meint es auch in die Richtung mal Neudenken, das neu aufzusetzen, ne? Auch der in Richtung Modernisierung zu gehen. Ich glaube, Compliance ist auch immer noch mal so ein bisschen angehaucht. Es ist jetzt nicht der neueste Stand der Technik, ne? Also auch noch mal so ein bisschen in die Richtung der Aktualisierung gehen.
Absolut.
Ja, René, ich glaube, wir kommen auch schon langsam zum Ende. Wenn du mal Compliance noch mal in einen Satz für ein Startup definieren müsstest, wie würde dein Credo für Compliance in Startups lauten?
Mein Credo würde lauten, Compliance besteht vielleicht zu 20% aus Jura und die restlichen 80% sind wirklich Kommunikation, kommerzielles Verständnis für dein eigenes Geschäft und letztendlich, aber ganz wichtiger Punkt, Empathie. Versteh dein Umfeld, versteh die Bedürfnisse und die Sorgen deines Umfelds. Und Compliance umzusetzen, wird dir um einiges leichter fallen.
René, wirklich vielen Dank für das interessante Gespräch und für deine Einblicke in den Aufbau einer Compliance-Organisation, gerade in die Spannungsfelder, die im Fintech eben herrschen, Wachstum, regulatorischen Anforderungen, deine persönlichen Erfahrungen und auch deine hilfreichen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Vielen Dank, dass du hier warst als Gast.
Ja, vielen Dank, Saskia. Es hat mich gefreut, heute hier zu sein. Es war ein spannendes Gespräch. Ich finde es immer super, Compliance auch mal aus anderen Perspektiven zu beleuchten und ich hoffe, dass der ein oder andere spannende Punkt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei war.
Super. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema per E-Mail oder über Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn in eurem Umfeld weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.